unbedingt, wie es uns geht, ob es uns jetzt gerade gut geht oder schlecht geht, das hängt ja nicht nur von uns ab, sondern das hängt auch von vielen Faktoren ab, die wir gar nicht in der Hand haben. Aber es gibt ein paar Dinge, die wir natürlich schon in der Hand haben. Und ich habe das Gefühl, heute über was sprechen zu sollen, was auch als Dieb der Freude bezeichnet wird. Etwas, das wir, was uns manchmal ein gutes Gefühl geben kann, ich denke aber fast häufiger ein schlechtes Gefühl und was unser Lebensglück und unsere Freude, dass die daran Schaden nimmt. Etwas, was wir eigentlich jeden Tag machen, nämlich uns zu vergleichen mit anderen Leuten. Ein erstes Zitat dazu. Vergleich ist der Dieb der Freude. Und wenn du dich mit jemandem vergleichst, dann bist du ja entweder schneidest du gut ab oder du schneidest schlecht ab. Entweder du bist der Gewinner und du bist der Bessere oder du bist der Verlierer, du bist der Schlechtere. Und ich glaube, dass das früher so war, dass man sich einfach mit viel, viel weniger Leuten verglichen hat. Vielleicht in seinem Dorf, da gab es halt nur ein paar Leute, mit denen man sich vergleichen konnte. Heute ist die ganze Welt ein Dorf und man kann sich mit total vielen Leuten vergleichen, allein über die sozialen Medien. Und wir gucken andere Leute an und gucken, okay, was haben die vielleicht in ihrem Job schon erreicht oder an Karriere oder was verdienen die an Geld oder wie sehen die aus oder was machen die für tolle Urlaube oder was können die für Begabung, was haben die alles, das Auto, was es so alles so gibt. Wir vergleichen uns und häufig auch manchmal unbewusst und ich glaube, dass das auch in dieser Zeit manchmal sogar noch so ein bisschen getriggert wird. Wir haben hier ja das Newcomer Band Festival schon seit einigen Jahren gehabt und letztes Jahr war es echt der Kracher. Wir hatten hier, ich glaube, 700 Gäste und 16 Bands, das war von Singer-Songwriter, Pop, Rock, Metal, Rap und es war total gut. Und dann am Ende fragten mich ein paar Jugendliche, wer hat denn jetzt gewonnen? Und ich so, wie gewonnen? Ach ja, stimmt, da gab es ja auch noch einen Wettbewerb. Irgendwie den hatte ich gar nicht mehr am Schirm, weil das ist ja, ich meine, wie willst du Singer, Songwriter, Pop, Rock und Rap eigentlich miteinander vergleichen? Eigentlich ist es eh Musikgeschmackssache. Da kannst du nicht sagen, wer ist der Beste. Oder auch bei Kunst, da kann man jetzt nicht sagen, wer ist jetzt besser, Picasso oder Rembrandt, sondern, ja, keine Ahnung, das ist ja irgendwie auch ein bisschen Geschmackssache. Aber so diese Denkweise, ist irgendwie, wer war der Beste? Wer hat gewonnen? Manchmal ist das ja auch nicht verkehrt, aber häufig führt das auch dazu, dass sich, gestern war ja Pokalfinale, und dass man, der Verlierer ist dann der Verlierer, der wird auch als Verlierer gesehen, und da sind irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Mannschaften, die da mitmachen, und nur eine fühlt sich als Gewinner, dooferweise auch immer die gleiche, und alle anderen sind irgendwie die Verlierer. Und deswegen diese ganze Vergleichssache, die hat auch etwas echt Schwieriges. Ein weiteres Zitat von jemandem, der wusste, wovon er redete. Ach, habe ich den? Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und trotzdem machen wir das häufig und kommen da irgendwie auch gar nicht so richtig raus. Jesus hat ja viele Geschichten erzählt und ich möchte eine Geschichte erzählen, die Jesus erzählt hat, eine Beispielgeschichte. Und diese Geschichte, da macht er ganz viele Sachen deutlich. Er fängt ja meistens an, das Königreich der Himmel ist so und so. Und dann kommt das Beispiel. Und dann macht er halt einiges deutlich. Und an diesen Beispielgeschichten, da gibt's auch immer so manchmal auch ganz viele verschiedene Aspekte. Und auch in dieser Beispielgeschichte, ich will aber heute nur mal auf diesen einen hinaus. Verzeiht es mir. Und diese Geschichte geht so. Er sagt, das Königreich von Gott ist so wie ein Gutsherr, der einen Weinberg hat. Und er geht frühmorgens zum Markt und sucht Arbeiter. Und dann findet er welche und sagt, hey, möchtet ihr bei mir im Weinberg arbeiten? Und er einigt sich mit ihnen auf einen sehr guten Lohn, einen Dinar. Und sie gehen in den Weinberg und malochen. Kurz vor Mittag geht er wieder hin und sagt, hey Mann, das sind ja immer noch Leute, wollt ihr nicht auch noch bei mir im Weinberg arbeiten? Und sie sagen, ja gerne, ja gut, dann geht er hin. Und sie fangen an zu arbeiten. Kurz vor Feierabend geht er sogar nochmal dahin und fragt Leute, hey, warum steht ihr eigentlich nur rum? Ja, ihr steht hier nur faul rum, warum eigentlich? Ja, uns wollte keiner, uns hat keiner engagiert. Ja, dann kommt doch zu mir in den Weinberg, da könnt ihr arbeiten. Und auch sie fangen da an. Und als Feierabend ist, sagt der Gutsbesitzer zu seinem Verwalter, okay, und jetzt zahl die Löhne aus, aber fang bei denen an, die ich als Letzte berufen habe. Und die kommen dahin und die bekommen den ganzen Tageslohn, einen Dinar. Und die anderen, die schon früh morgens am Arbeiten sind, die bekommen das mit und denken, wow, ey, der bekommt, was, wenn die schon einen Dinar bekommen, die haben eine Stunde gearbeitet, was bekommen wir dann erst? Und als sie dann an der Reihe sind, bekommen sie auch nur einen Dinar und sind total enttäuscht. Und fangen an zu schimpfen mit dem Gutsherrn. Und fühlen sich betrogen. Und dann sagt der Gutsherr Folgendes. Also erstmal nochmal die Arbeiter, diese hier, sagen sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagt der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tu dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Ich muss zugeben, ich fand das schon immer eine total provozierende, merkwürdige Geschichte. Und ich habe irgendwie eigentlich mich immer auch schon so ein bisschen eher so emotional auf der Seite der Arbeiter gesehen, die früh morgens angefangen haben. Und denke mir auch, es ist doch irgendwie, die haben die ganze Arbeit gemacht und die kommen doch irgendwie zu kurz. Einfach das Gefühl, das ist doch nicht fair. Die haben irgendwie Glück und die anderen hätten mehr verdient. Ich hätte doch mehr verdient, vielleicht als andere Leute. Und in dem Beispiel ist ja Gott der Weinbergbesitzer und wir sind irgendwie die Arbeiter. Und ich glaube, dass hier Jesus ein paar Dinge klar machen will. Diese Geschichte mit dem Weinbergbesitzer und dem Vergleich zu Gott, die wurde damals schon vor Jesus erzählt. Von den Rabbis. Nur die haben die Geschichte anders erzählt. Die haben erzählt, mit Gott ist das so, wie mit einem Weinbergbesitzer. Und wenn du da richtig viel arbeitest, dann segnet dich Gott richtig doll. Wenn du ein fauler Hund bist, dann segnet dich Gott auch gar nicht. Und wenn du nur ein bisschen mitarbeitest, dann segnet dich Gott auch nur ein bisschen. So ist die Geschichte, die eigentlich erzählt wurde. Und Jesus erzählt die gleiche Geschichte. Vielleicht waren auch die Zuhörer, dachten so, ja, ach, die Geschichte kenne ich, aber Moment, die geht doch anders aus. Und Jesus macht hier einmal deutlich, das stimmt definitiv nicht. Nach dem Motto, machst du viel im Reich Gottes und machst alles richtig, dann klappt dein Leben, dann scheint dir die Sonne aus dem Arsch, dann ist alles super. Und die Leute, die, keine Ahnung, wo alles sozusagen Murks ist im Leben und die ganz viel Pleiten, Pech und Pannen haben, die haben halt auch im Reich Gottes einfach nicht genug gearbeitet. Diese Gleichung stimmt einfach nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass Jesus das mal hier so relativ die Pointe auch so bringt, dass es einfach nicht stimmt. Klar, in dieser Welt ist es ungerecht und auch an ganz vielen anderen Stellen, da will ich heute mal nicht drauf hinaus, da redet die Bibel auch darüber, dass Gott diese Ungerechtigkeit, die auch, also die wirklich da ist und die Leute, die verarscht werden und die ausgebeutet werden, das ist hier in der Geschichte gar nicht der Fall, dass Gott dagegen vorgeht und dass auch hier auf dieser Welt eigentlich kaum etwas so läuft, wie Gott es eigentlich möchte. Aber ich möchte mal auf diesen Vergleich, denn die Arbeiter, die werden am Morgen engagiert und sind erstmal total happy. Ein Dinar war damals ein guter Lohn. Man weiß von einem sehr berühmten Rabbi zu der damaligen Zeit, ist glaube ich auch der berühmteste Rabbi, auch nebenbei gesagt der einzige Rabbi, den ich aus dieser Zeit kenne. Er ist 7 nach Christus gestorben, Rabbi Hillel hieß der. Und der wird bis heute noch auch zitiert. Der hat bei seinem ersten Job, wo er als Arbeiter war, einen halben Dinar verdient. Also das war schon doppelt so viel wie, ja, das war schon echt ein richtig guter Lohn. Und ich glaube, die Leute haben sich gefreut. Hey, cool, ich werde genommen, direkt auch als Erster, bin dabei, guten Job, richtig guter Verdienst. Und die haben sich darüber gefreut. Und erst als sie die anderen sehen, kommt die Unzufriedenheit. Ist die Freude plötzlich weg. Und kommt dieses Unzufriedenheitsgefühl. Und ich gehe jede Wette von ein, dass das irgendwie doch vielen Leuten unbewusst oder bewusst, dass wir es genauso machen. Wir gucken irgendwen anders und denken, irgendwie ist doch ungerecht. Der hätte doch weniger verdient oder ich hätte mehr verdient oder im Vergleich zu dem müsste es doch eigentlich anders sein. Und ich glaube, dass Gott stellt hier drei Fragen. Also der Weinbergbesitzer stellt drei Fragen. Ich glaube, die Fragen sind gut. Wenn Gott eine Frage stellt, ist das eigentlich nie so, dass er Antworten sucht oder Informationen braucht. Sondern meistens muss er nicht die Antwort hören, sondern wir. Und die Fragen finde ich total hilfreich. Und ich glaube, dass die Frage auch, dass Gott dir die heute vielleicht stellt. Oder wenn du auch dich irgendwie unfair behandelt fühlst, vielleicht sogar auch von ihm. Und denkst, Gott, eigentlich müsstest du mich doch mehr segnen. Und Frage Nummer eins. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir nicht eine Vereinbarung getroffen miteinander? Haben wir nicht einen Deal? Wolfgang, überleg doch mal. Damals, als du dich hast taufen lassen, 11.11.1990, da haben wir doch einen Deal eingegangen. Du hast mir dein kleines Leben geschenkt. Mit einem tollen, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, mit deinen Baustellen, mit deinen Beulen, mit deinen Sünden. Mit dem, was du keinem erzählen möchtest und auch keinem erzählen wirst. Und ich habe dir mein Leben gegeben. Ich habe dir viele Geschenke gegeben. Totale Vergebung. Ich habe dir ewiges Leben gegeben. Eigentlich das größte Wunder, was, wenn wir es immer mehr glauben würden, auch eigentlich immer mehr uns faszinieren kann. Ewig zu leben, den Tod irgendwann nicht mehr sehen zu müssen, Krankheit irgendwann nicht mehr sehen zu müssen, Armut und Niedergeschlagenheit und tiefe Traurigkeit, das alles hinter uns lassen zu können, eine mega Perspektive zu haben. Im Epheserbrief heißt es, steht dieser Vers, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir sind so reich beschenkt worden. Wir haben irgendwie, ja, quasi, wir sind überhäuft worden mit Geschenken. Hey Wolfgang, denk doch mal dran. Und allein mit der Frage ist das so ein bisschen wie, so ein bisschen so, hallo, guck mal zu mir. Guck mal nicht nach den anderen. Guck mal nicht nach, was jetzt mit denen ist. Sondern guck mal zu mir, was ist denn mit uns beiden? Was haben wir für eine Vereinbarung? Was habe ich dir doch gegeben? Und den Blick wieder hin zu ihm. Und ich glaube, dass das so wichtig ist. Es gibt in der Bibel eine Menge Geschichten dazu. Mir ist so 1. Samuel Kapitel 18 eingefallen. Da wird berichtet von König Saul und seinem General zum damaligen Zeitpunkt David. Und König Saul setzt halt David zum General ein und David hat Erfolg auf ganzer Linie. Er hat Erfolg in seinem Tun, er ist total beliebt, er muss ein smarter Typ gewesen sein, er war beliebt bei den einflussreichen Leuten, aber auch bei den armen Leuten. Und als sie eines Tages aus dem Krieg wieder nach Hause kommen, von der Schlacht, um ihr Land zu verteidigen, kommen die Frauen und machen Stimmung mit Instrumenten und fangen an zu singen. Und ihr Lied ist, Saul hat 1000 Leute erschlagen, aber David 10.000. Und das hat Saul die ganze Zeit gehört, während er da nach Jerusalem reinreitet. Und es hat ihn zornig gemacht. Mir geben sie nur 1.000, dem David 10.000. Der wird ja bald noch König. Was Gott ja auch gesagt hatte, aber was er eigentlich nicht hören wollte. Und er war total neidisch. Von dem Moment, steht da, hatte er ein böses Auge auf David. Und am nächsten Tag kam ein böser Geist über ihn, der ihn in Raserei getrieben hat, dass er David mehrfach umbringen wollte. Vergleichen kann echt sehr kacke sein. Natürlich gehört es auch manchmal dazu, ich sage ja nicht, dass das immer kacke ist, aber irgendwie hat er auch gern das Image, vielleicht den Ruhm, die Beliebtheit, den Charme, die Ausstrahlung, all das hätte er gern gehabt. Und vielleicht wäre diese Frage, hey Saul, was haben wir denn für eine Vereinbarung eigentlich mal getroffen? Ich bin treu, ich tue dir kein Unrecht, ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Guck doch mal nicht auf den David. Ja, Frage Nummer zwei. Die der Gutsherr seinen Leuten stellt und die er vielleicht auch dir stellt. Ich habe hier so einen Dongel, aber er klappt irgendwie nicht so richtig, glaube ich. Frage Nummer zwei, ist es nicht seine Sache, ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Und wenn Gott dich fragt, hey, ist es nicht meine Sache, was ich mit meinen Sachen mache? Ist es nicht deine Sache? Also, brauche ich deine Genehmigung, Wolfgang? Brauche ich dein Einverständnis? Und natürlich kennen wir erstmal die Antwort, die richtig wäre, aber die emotionale Antwort wäre, ja, es wäre gut, Gott. Du weißt manchmal vielleicht gar nicht, was hier los ist. Ich kenne die Leute, ich weiß, da gibt es einige, die sind so Drecksäcke. Und ich könnte dir auch eine Liste machen mit Leuten, die du wirklich segnen solltest und Leute, die du vielleicht besser nicht beschützen solltest. Und guck mal hier meine Liste auf Platz 1, ach, ich. Platz 2, ah, auch schon wieder ich. Und 3, die Leute, die so sind wie ich. Und dann halt noch meine Freunde und meine Familie. Ja, das wäre doch super. Die hätten es verdient. Die hätten deinen Segen verdient. Und es gibt Leute, die hätten es überhaupt nicht verdient. Aber irgendwie ist das ein bisschen anders. Jesus macht das einmal deutlich in der Bergpredigt. Er sagt, er vergleicht die Liebe Gottes mit dem Wetter. Und wenn die Liebe Gottes immer so direkt quasi sichtbar wäre, dann gäbe es Leute, die hätten immer eine Gewitterwolke mit Blitz und Donner über sich. Und andere, da wäre immer sozusagen der Himmel offen. Und so ist es nicht. Und Jesus sagt auch, hey, guckt euch das Wetter an. Gott lässt seine Sonne strahlen über Gerechte und Ungerechte und lässt es regnen über die, die ihn ehren. Und auch sogar über die, die ihn verachten. Jetzt könnte man ja meinen, dass das jetzt hier quasi ein Plädoyer dafür ist, dass es eigentlich völlig wurscht ist, was wir tun oder was wir machen oder wie wir denken oder ob wir Gott ehren oder verachten oder was auch immer. Das habe ich mit keiner Silbe gesagt. Und davon ist die Bibel auch voll an vielen anderen Stellen. Und wenn du häufiger im Gottesdienst warst, dann kannst du nicht zu diesem Schluss kommen, weil das haben wir so oft besprochen. Natürlich ist es nicht egal, was wir machen. Aber Gottes Liebe gilt allen Menschen und tickt anders als machst du was Gutes, dann hat er dich lieb, machst du was Schlechtes, dann hat er dich nicht mehr lieb. Nein, Gott kann Menschen segnen, wie er das möchte. Und jetzt kommt Frage 3. Oder bist du neidisch, Wolfgang, weil ich großzügig bin? Oder andere Übersetzungen übersetzen das so, ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Luther übersetzt das auch so cool, guckst du scheel, weil ich gut bin? Das steht ja wirklich, steht übrigens auch bei Saul. Von da an guckte Saul scheel. Bist du neidisch, weil ich gut bin? Und ich glaube, das tut mir so ein bisschen weh, wenn das einer sagt, hey, bist du neidisch? Und ich glaube, Gott sagt das ja nie irgendwie, weil er uns irgendwie so ärgern will oder weil er uns verdammen will, weil er schimpfen möchte, sondern weil er uns eigentlich befreien möchte davon. Er, der Unvergleichliche ist, er ist großzügig zu dir. Er hat dir alles geschenkt. Er hat mit dir doch einen Deal gemacht. Und wende deinen Blick vielleicht weg, wenn es irgendwie geht, und hin zu Jesus. Weg von diesem ewigen Vergleichen. Ja, wir werden da nie ganz rauskommen. Denn so häufig schneiden wir schlecht ab. Man kann sich mit immer mehr Leuten vergleichen. Und der Vergleich ist der Anfang der Unzufriedenheit. Und es kann groteske Züge annehmen. Ich habe das mal so erlebt, da ist ein Kind aus einem sehr reichen Elternhaus, was zu den Festtagen mit kostspieligen und teuren, was ja das gleiche ist, aber mit also teuren, aber auch Massen von Geschenken überhäuft wurde. Und daneben ein Kind, was aus einer normalen Familie kommt, wo die Geschenke mit Augenmaß ausgesucht wurden. Und in der gleichen Situation ist das Kind aus dem reichen Elternhaus absolut neidisch auf das Kind in dem normalen Elternhaus, weil das Kind meint, du bekommst viel mehr. Dir geht's viel besser. Du hast viel mehr bekommen. Deine Geschenke sind viel geiler. Obwohl es eigentlich grotesk ist. Jeder von außen sieht, es ist nicht so. Nur weil sie in ihrem eigenen Vergleich schlechter abschnitt, war es nicht so. Guck auf das, was Gott dir gegeben hat. Gott liebt dich. Letztes Zitat. Warum es total gut ist, davon irgendwie so ein bisschen wegzukommen. Der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu töten, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Der schnellste Weg, eine total coole Sache kaputt zu machen, ist es, es mit jemandem, mit einer anderen Sache zu vergleichen. Ich mag die Peanuts, könnt ihr auch einmal einblenden. Die Peanuts bringen viele geistliche Wahrheiten auf einen super Punkt. Und ich habe euch nicht den ganzen Comic hier abgebildet, sondern nur ein Bild. Und das sind Lucy, Linus und Charlie Brown. Und es geht los, dass Lucy sagt, sind die Wolken nicht wunderschön? Sie sehen aus wie riesige Wattebäusche. Ich könnte den lieben langen Tag hier liegen und sie an mir vorbeiziehen lassen. Mit ein wenig Fantasie kann man eine Menge in den Wolken erkennen. Was siehst du, Linus? Und dann fängt der kleine Linus, der ganz rechts im Bild liegt. Und er sagt, tja, also eine Wolke da oben sieht aus wie eine Karte von British Honduras in der Karibik. Und diese Wolke da gleicht ein wenig dem Profil von Thomas Eckin, dem berühmten Maler und Bildhauer. Und diese Wolke da drüben erinnert mich an die Steinigung des Stephanus und an der Seite sieht man ganz deutlich den Apostel Paulus. Dann sagt Lucy, nicht schlecht. Was siehst du in den Wolken, Charlie Brown? Und Charlie Brown sagt, tja, ich wollte eigentlich sagen, eine Ente und ein Pferdchen. Aber ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte mal die Band nach vorne bitten. Und ich finde das süß, aber ich glaube, dass das Entchen und das Pferdchen, was du vielleicht in den Wolken siehst, was dir vielleicht doof vorkommt, weil der andere was viel Schlaueres gesagt hat. Und du fängst an, dasjenige, das Kleine, was du hast, zu verachten. Und es ist so, man kann so viel Fantasie, so viel Schönes dadurch missachten. Ich würde gerne einmal am Schluss da einmal beten. Jesus Christus, Vater im Himmel, Heiliger Geist, du weißt, wie das Leben funktioniert. Du weißt, wie wir funktionieren. Und in deinem Wort steht, dass du unser Glück willst und nicht unser Unglück. Und ich bitte dich darum, dass wir das so ein bisschen mitnehmen können, jeder. Wie viel du uns geschenkt hast, welche Vereinbarung wir mit dir haben, dass du treu bist, zu dieser Vereinbarung stehst, dass du uns all das geben wirst. Dass wir großes Glück mit dir haben, dass wir überreich beschenkt sind, dass wir tolle Leute sind, dass die Dinge, die wir haben, dass sie wertvoll sind, dass die Ente und das Pferdchen, was wir in den Wolken sehen, dass du dich darüber freust und dass du es nicht gering achtest. Gott, bitte gib uns deinen Blick auf unser eigenes Leben. Danke dafür, dass du der große Befreier bist. Und Herr, ich bete darum, Heiliger Geist, dass du das auch heute Morgen machst, bei den Leuten, die jetzt im Zoom sind, bei den Leuten, die hier im Kultschock, dass du uns frei machst, dass wir freier atmen können, dass wir wissen, wer wir sind in dir und was wir in dir haben. Danke dafür, dass wir bei dir ein Stück Schwere loswerden können. Danke, Herr, dafür, dass du die große Müllhalde bist, auf der aller Neid und Eifersucht und Zorn auch liegt. Und dass wir unseren auch gerne dazulegen können. Amen.